Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit Marietta Schwarz.
Herzlich willkommen. Die Polizei und der Rassismus, ein ganz heißes Eisen, das hat der Filmemacher Sebastian Bellwinkel vor kurzem bei der Recherche zu einer Arte-Doku erfahren.
Wir haben ja die Befragung gemacht bei den 16 Innenministerien in Deutschland, weil der Bund der deutschen Kriminalbeamten ja vorgeschlagen hatte im Januar, einmal eine bundesweite unabhängige Studie zu machen, um einmal zu gucken, wie verbreitet sind extremistische, also rechte Einstellungen in den Polizeien. Und wir haben eine Umfrage gemacht bei den Innenministerien, wer denn bereit dazu wäre, sich an einer solchen Studie zu beteiligen. Und das Ergebnis war sehr ernüchternd. Also die Mehrzahl der Innenminister ist gegen eine solche unabhängige Studie.
Ja, und ein zu heißes Eisen auch für Horst Seehofer, könnte man meinen, denn der Innenminister hat eine Studie zu Racial Profiling in der Polizei abgewendet, nachdem sie schon fast im Entstehen war, der Soziologe Raphael Beer hier im Gespräch bei Fazit. Der rechtsextreme Rassemblement National sucht die Nähe zu Walter Benjamin, eine Geschichte aus Perpignan. Und Sie erfahren in dieser Fazitausgabe auch, weshalb mehrere tausend Exemplare des asiatischen Reishi-Pilzes derzeit im Kunsthaus Dresden wuchern dürfen. Über Rassismus bei der Polizei wird gerade nach dem Tod an George Floyd in den USA auch hier wieder viel diskutiert. Die Bundesregierung hat ja sogar eine Studie zum sogenannten Racial Profiling bei der Polizei geplant. Aber das hat Bundesinnenminister Horst Seehofer jetzt abgeblasen mit der Begründung, er halte eine solche Studie nicht für sinnvoll, da Racial Profiling in der polizeilichen Praxis ja verboten sei. Was nicht sein darf, das nicht sein kann also. Darüber sprach ich vor der Sendung mit Raphael Beer, Professor für Polizeiwissenschaften an der Akademie der Polizei Hamburg. Guten Abend.
Guten Abend.
Es gibt heute viele Menschen, die sich empören über Seehofers Absage dieser Studie, auch aus der Politik. Sie auch, Herr Beer?
Ehrlich gesagt, ja. Ich habe gehofft, dass endlich es gelingt, diese Einzelfallthese, diese These der schwarzen Schafe zu durchbrechen und anzuerkennen, dass es mit systemischen Dingen zu tun hat, was da passiert. Und das Signal kam ja auch aus der Politik. Und jetzt quasi die Kehrtwende, das ist schon sehr enttäuschend.
Woran machen Sie das denn fest, dass es nicht um Einzelfälle geht, wenn es um rassistische Übergriffe oder Angriffe bei der Polizei geht?
Nun ja, zum einen muss man feststellen, dass die sogenannte Cop Culture, die ich ja nachhaltig untersuche, keine Kultur ist, in der man alleine vor sich hin werkelt, sondern das ist eine Kultur der Gemeinsamkeit, der gemeinsamen Identität, der gemeinsamen Gespräche etc. Und dort fallen solche Gedanken natürlich auf. Und ich bekomme gerade in der letzten Zeit auch von jungen Polizisten und Polizistinnen, von Studierenden immer wieder Anrufe, die selbst merken, dass ihre Kollegen Dinge tun, die sie für rassistisch halten und die sie nicht einfach nur kommentarlos hinnehmen wollen, sodass ich tatsächlich auch zu dem Schluss komme, es sind nicht nur wenige Einzelne, die so quasi monadenhaft vor sich hin werkeln, sondern es sind diejenigen, die in einer gewissen Öffentlichkeit, also in der kollegialen Öffentlichkeit Dinge tun, die man einfach als rassistisch bezeichnen muss.
Das heißt, das wird dann auch nicht geächtet, ja?
Genau, weil es noch einen darüberliegenden, größer wirksamen Satz gibt, nämlich Kollegen werden nicht verraten. Und dieser Code of Silence, der verhindert eben Zivilcourage und der verhindert Whistleblowing und der verhindert ganz viel Entlastung auch für diejenigen, die darunter leiden. Und das Signal, das jetzt kommt, man hat kein Durchsetzungsinteresse, das ist fatal.
Kann man das denn an Zahlen festmachen, dass es sich hier um ein systemisches Problem handelt und nicht um Einzelfälle?
Leider nein. Wir haben erstens keine guten Untersuchungen, schon seit sehr vielen Jahren nicht mehr. Die letzte Untersuchung zur Fremdenfeindlichkeit war in den 90er Jahren. Wir wissen faktisch nicht, weder wissen wir, wie hoch das Rassismuspotenzial in der Polizei ist, noch wie hoch das Gewaltpotenzial in der Polizei ist. Wobei wir da ja eine Schnittstelle haben, dass Gewalt eigentlich ja das Alleinstellungsmerkmal der Polizei ist. Also sie soll ja Gewalt anwenden, nur sie soll nicht gewaltaffin sein. Und diese Überschreitung, die kennen wir auch nicht, die können wir nicht in Zahlen festhalten. Aber da die Polizei sozusagen eine Organisation ist, in der vieles öffentlich wird, intern, und vieles auch unter Kollegen verhandelt wird und vieles auch zu Papier gebracht wird und noch mehr erzählt wird, wissen wir, dass solche Dinge keine Einzelfälle sind und auch keine Angelegenheiten von wenigen schwarzen Schafen. Weil das Moment dieses schwarzen Schaf-Theorems ist ja, dass es viele andere weißen Schafe gibt, die sich ein ganzes Leben lang nichts zu Schulden kommen lassen. Und das finde ich eine grundfalsche Annahme. Denn jeder kommt in Situationen, in denen er sein Gewissen beschädigt. Und darüber darf nicht gesprochen werden. Und das ist das Strukturelle daran, dass es keine Maßnahmen gibt, die das aufdecken können. Und eine Untersuchung des Status quo hätte jetzt erstmal die Möglichkeit geboten, Fakten zu sammeln und zu sagen, so sieht's eben aus und daran müssen wir arbeiten. Und genau das wird jetzt verhindert.
Und was vermuten Sie, hält Herrn Seehofer davon ab, diese Studie in Auftrag zu geben?
Darüber kann ich im Moment nur spekulieren. Ich habe zwei Vermutungen. Erstens, der Gegenwind ist zu groß. Und zwar würde ich annehmen, erstens mal der Gegenwind auch durch die Berufsvertretungen, die solche Studien immer ablehnen, wo es sozusagen um Täterschaft oder auch um Verantwortung der Polizei selbst geht. Die Gewerkschaften gestatten in der Regel nur Studien, wo Polizisten, Polizistinnen als Opfer auftauchen. Die zweite Vermutung wäre, Herrn Seehofer selbst ist es nicht wichtig genug, sich damit zu profilieren, dass er gegen die Polizei ermittelt. Er hat ja in der Vergangenheit, auch in der jüngsten Vergangenheit nach Stuttgart, sehr stark sich hinter die Polizei gestellt. Und dieses sich demonstrativ hinter eine Organisation stellen, bedeutet ja nicht aufklären zu wollen, was es tatsächlich an Schwachstellen gibt. Das funktioniert ja nur so lange, bis man nicht Gegenwahrheiten hat. Und ich glaube, es ist im Moment nicht die Zeit, wo eine Gegenöffentlichkeit und eine Gegenwahrheit ermittelt werden soll.
Warum nicht?
Weil die Polizei davon ausgeht und auch die Politiker, die die Polizei betreuen, davon ausgehen, dass die Polizei zu den Guten gehört und dass sie sich selbst reinigt und dass sie keinen Einblick durch die Zivilgesellschaft nötig hat. Da gibt es dann immer die Sprüche mit des Generalverdachts und des generellen Misstrauens. Und das kommt so schnell und so wuchtig, dass man richtig Angst bekommt, überhaupt noch eine kritische Frage zu stellen. Das hat ja Frau Esken im Moment erlebt in der jüngsten Vergangenheit, als sie vermutet hat, dass das vielleicht systemisch verortet ist oder gar latenter Rassismus da ist. Wobei ich ja vermute, dass sie sagen wollte, wir dürfen nicht weiter den Rassismus an einzelnen Menschen festmachen. Es gibt nicht die einzelnen schlechten Menschen in der Polizei, die nachher ausgetauscht werden oder erfasst werden können und die anderen Menschen sind gut. Das stimmt doch alles gar nicht. Also das wissen wir auch schon lange, dass es wirklich Strukturen sind, die Menschen in Handlungsbedingungen bringt, in denen sie Dinge tun, die sie sonst nicht getan hätten. Und wenn die Innenminister in ihrer Konferenz in Thüringen den Mut gehabt hätten und auch das Durchhaltevermögen gehabt hätten, zu sagen, ja, wir wollen jetzt mal wissen, wie es wirklich aussieht bei uns, dann wäre das doch ein erster Schritt gewesen. Leider ist das nicht erfolgt. Ich habe allerdings gehört, dass diese Initiative, etwas zu tun, delegiert wurde an Unterausschüsse, den sogenannten Unterausschuss Führung, Einsatz und Kriminalitätsbekämpfung. Das ist aber weit, weit unterhalb des Ministeriums. Das sind sozusagen Fachleute, die jetzt als Polizeibeamte damit betraut sind, zu fragen, was ist denn eigentlich los? Also ich glaube, es wird irgendwas gemacht, aber nicht das, was angekündigt war, nämlich eine grundsätzliche Befragung der Polizei auf ihren Status quo und auf das ideologische Grundmuster in der Polizei. Das ist leider nicht geschehen.
Raphael Beer, Soziologe und Autor des Buches Cop Culture. Die Studie zum Racial Profiling bei der Polizei, die wird es also erstmal nicht geben. Danke, Herr Beer.
Ich danke Ihnen.
2021, diese Zahl dürfte alle Beschäftigten am New Yorker Broadway geschockt haben, denn bis dahin sollen die Theater wegen Corona geschlossen bleiben. Fast 100.000 Jobs hängen an der New Yorker Theaterindustrie, die kleineren Theaterhäuser und Kulturinstitutionen nicht mitgezählt. In unserer kleinen Serie über Theater in der Corona-Krise hier der Bericht von Peter Mücke.
Nein, die Lichter sind nicht ausgegangen am Broadway, auch wenn diese Plattitüde zurzeit gerne bemüht wird. Die Leuchtreklamen strahlen nach wie vor in die New Yorker Nacht, aber die Shows fehlen und das Publikum auch. Und das wird auch den Rest des Jahres so bleiben, sagt Charlotte St. Martin vom Branchenverband Broadway League. Das war die schwerste Entscheidung überhaupt, denn es sind jetzt 6 weitere Monate. Mindestens. Erstmal hat der Zusammenschluss der 41 Broadway-Theater nur entschieden, dass alle Shows bis 3. Januar abgesagt werden. Alle Tickets werden erstattet. Ob es dann am 4. Januar wieder losgeht, ist eine ganz andere Frage. Der Verband ist vorsichtig geworden, denn auch im März hatte niemand damit gerechnet, dass die Corona-Unterbrechung so lange dauern würde. Auch der Schauspieler Nick Rashad Burrows nicht. Als das passierte, dachten wir, okay, das nervt jetzt, aber auf der anderen Seite auch eine ganz schöne Gelegenheit, mal 1-2 Monate abzuschalten und danach ausgeruht durchzustarten. Und irgendwann realisierst du so langsam, das wird so schnell nicht wieder besser werden. Der 27-Jährige gehörte zum Ensemble von Tina, dem Tina Turner Musical, eigentlich als Zweitbesetzung der Rolle von Ike Turner. Ich sollte für eine gesamte Woche auf der Bühne stehen und die Rolle übernehmen. Meine Mutter wollte extra kommen, um die Show zu sehen. Und dann kurz vorher kommt der Shutdown am 12. März. Ich dachte nur, das kann nicht wahr sein. Aber was soll man machen? Für Nick und die meisten seiner Kollegen hieß die Antwort zunächst einmal warten. Darauf, dass New York die Pandemie in den Griff bekommt, dass irgendwann die Einschränkungen des öffentlichen Lebens gelockert werden und vor allem warten auf die Arbeitslosenunterstützung. Man konnte nicht mal einen Antrag auf das Geld stellen, das einem zusteht. Einen Monat habe ich gebraucht, bis ich überhaupt jemanden erreicht habe. Auch meine Freunde haben erzählt, dass sie 5 Stunden und länger am Telefon waren und trotzdem nichts erreicht haben. Das war erstmal das Hauptproblem. Das nächste, wie zahlt man die horrenden New Yorker Mieten vom schmalen Arbeitslosenscheck? Nicks Mitbewohner zogen aus, plötzlich stand der 27-Jährige mit der Wohnung alleine da, hatte aber Glück, dass er sich mit dem Vermieter einigen konnte. Jetzt hält er sich mit Online-Schauspiel- und Gesangskursen über Wasser. Theaterleute sind hartnäckig und haben Ausdauer, kommen immer wieder zurück, sonst kann man diesen Job gar nicht machen. Du brauchst eine Menge Leidenschaft, denn sonst gibt es gar keinen Grund, in dieser Branche zu arbeiten. Knapp 100.000 Jobs hängen am Broadway, in der Produktion, aber auch in Restaurants und Hotels. Jeder Monat ohne Shows und Touristen verursacht einen wirtschaftlichen Schaden von 1,2 Milliarden Dollar. Deshalb arbeitet die Broadway League an Konzepten, dass auch während des Shutdowns Geld in die Kassen kommt. So wird jetzt das gefeierte Hamilton Musical bei Disney Plus gestreamt. Aber irgendwann, da ist Schauspieler Nick Rashad Burrows sicher, wird es auch wieder echte Shows und Publikum am Broadway geben. Klar, das nervt jetzt, aber glaubt jemand wirklich, der Broadway würde nicht zurückkommen? Wir haben so viele verrückte Sachen überstanden in der Vergangenheit. Jede Generation hatte seine Herausforderungen und das hier ist unsere.
Schlechte Nachrichten aus New York, wo die Broadway-Theater noch bis Anfang 2021 geschlossen bleiben. Massentierhaltung, Artensterben, Bodenüberdüngung, Flächenversiegelung, Klimawandel. Die Spuren unseres Raubbaus an der Natur sind inzwischen unübersehbar und die Wissenschaft hat deshalb diesem Erdzeitalter ja auch den Begriff des Anthropozäns zugewiesen. Der Mensch dirigiert, wo es lang geht, aber er hat in weiten Teilen eben auch den Bezug zur Natur verloren. Eine Ausstellung im Kunsthaus Dresden widmet sich momentan diesem zwiespältigen Verhältnis zwischen Zivilisation und Natur und da installiert an diesem Wochenende die polnische Künstlerin Isa Tarasewicz ein Raumkunstwerk mit Pilzkulturen. Die Direktorin des Kunsthaus Dresden, Christiane Mennecke-Schwarz, erklärt, was es damit auf sich hat. Guten Abend.
Guten Abend, ich freue mich.
Was ist das für eine Installation? Das sind ja auch nicht irgendwelche Pilze, sondern, wie ich gelesen habe, asiatische Reishi-Pilze.
Ganz genau. Es sind Pilze, die der Menschheit eigentlich schon sehr, sehr lange als Heilpilze bekannt sind. Es gibt eine ganze Reihe von Begriffen für den Reishi-Pilz. Es ist der König der Heilpflanzen, der Pilz des ewigen Lebens. Und was vielleicht wichtig ist, ist, dass es tatsächlich auch einen wissenschaftlichen Nachweis dieser Wirksamkeit des Pilzes gibt. In der Ausstellung sind tatsächlich Skulpturen und Kulturen lebende, die man in der Ausstellung sehen kann.
Wie sieht das aus?
Die Pilze sehen wunderschön aus. Sie sind noch recht klein. Sie haben zarte braun-beige Farben, glänzen ein bisschen. Der deutsche Name für den Reishi-Pilz ist ja auch glänzender Lackporling. Und es ist sehr berührend, weil man den deutlichen Unterschied spürt, dass es etwas Lebendiges sich in diesem Raum befindet, im Gegensatz zu einer nicht lebendigen Skulptur.
Das spürt man. Warum müffelt das?
Noch riecht es nicht so stark, aber ich glaube, es wird wahrscheinlich irgendwann beginnen zu riechen. Will it smell, Isa? They smell. Die Künstlerin sagt, es riecht schon.
Und das wächst jetzt so vor sich hin, ja?
Das wächst jetzt vor sich hin und das Spannende an dieser Arbeit ist auch, dass es ja in die Ausstellung hineinwächst, überall im Haus, im Treppenhaus, in den Gängen, an unwahrscheinlichen Orten auch für Kunstwerke, unter der Decke andockt und ganz anders funktioniert als eine klassische Skulptur.
Isa Tarasevic befasst sich mit den Prinzipien der Informationsübermittlung und des Überlebens. Was heißt das jetzt genau bezogen auf diese Pilzskulpturen?
Also die Künstlerin bezieht sich auf die Systeme, eigentlich die Pilze, das, was wir sehen im Wald, das ist ja nur der Fruchtkörper, das ist ja nur ein ganz kleiner Teil des eigentlichen Pilzes. Der Pilz selbst ist viel, viel größer und untereinander vernetzt. Durch das Myzel gibt es tausende von Verbindungen, ein ganz, ganz, ganz komplexes System. Und ihre Arbeit greift das Systemische, dieses extrem Komplexe auf, indem sie ebenfalls aus Tausenden, Zehntausenden von Elementen besteht, die alle von Hand gefertigt sind, gemeinsam mit ihrer Familie. Das sind hängende Systeme wie Schaukeln, abstrakte Geometrien aus ganz vielen Stäben. Es gibt auch Situationen, wo der Besucher quasi gar nicht an der Arbeit vorbeigehen kann, ohne sie zu berühren.
Sie ist ja eine Künstlerin, die sich immer mit Bereichen der naturwissenschaftlichen Forschung auch beschäftigt. Was ist sozusagen das künstlerische Moment?
Ich würde sagen, das, was man über die Arbeiten von Isa Tarasevic verstehen kann, ist, dass wir eigentlich so eine Art auf der Suche sind nach einer neuen Sprache, nach einer neuen Visualität, um die Natur, wie wir es behelfsmäßig sagen, um uns, unsere Umgebung, uns selbst vielleicht auch zu verstehen. Nämlich das Organische, sich Verändernde, dieses Repetitive in der großen Quantität auch, was wir in einer einzelnen Formel, die beispielsweise die chemischen Prozesse in einem Pilz darstellt, gar nicht erfassen können.
Das ist ja etwas, was wir inzwischen öfter sehen, dass Künstler sich mit Naturwissenschaften beschäftigen. Und das ist ja auch etwas, was Sie derzeit thematisieren in Ihrer Ausstellung Eine Schwalbe macht noch keinen Sommer. Warum, glauben Sie, ist das als künstlerisches Sujet momentan so interessant? Die Natur, die Naturwissenschaft, die Forschung?
Ich glaube, dass es ein ganz extrem wichtiger Zeitpunkt ist, an dem wir uns befinden, an dem wir unsere Erzählungen komplett verändern müssen. Ich glaube, wir müssen lernen, dass wir als Mensch ja Teil eines Systems sind und auch davon abhängig, auch eines sehr fragilen Systems. Und es gibt mehrere Arbeiten, es gibt noch die wunderbaren Arbeiten von Louis Weinberger, die sich auch unter anderem mit Pilzen beschäftigen, da geht es sehr, sehr viel um Koexistenz und die Frage, wie eigentlich der Mensch in Abhängigkeit von sehr fragilen Lebensumständen auch für sich selbst überleben kann. Es gibt ja sehr viele Dinge, die wir vor kurzem erst gelernt haben. Das ganze Wissen über Pilze ist zwar einerseits uralt, aber andererseits beschäftigt sich unsere Art von Forschung erst seit ganz kurzer Zeit damit und das Wissen darum, dass wir eigentlich mit Pilzen und Bakterien zum Beispiel leben, dass wir auch nur auch in unserem System und dass wir auch nur überleben können, wenn diese Koexistenz funktioniert. Das lässt sich natürlich auch auf den Rest unserer Umgebung übertragen. Ich glaube, es ist ganz programmatisch, dass Isa Tarasevic den Titel The Means, The Milieu, also das Milieu, gewählt hat, weil Milieu immer ein Ausdruck davon ist, dass Systeme zusammenhängen. Und wenn wir schreiben, der Mensch und die Natur, dann ist da immer schon eine Schieflage drin, die wir dringend begradigen müssen, weil wir natürlich tatsächlich uns in diesem System denken müssen und nicht länger außerhalb, wie es viel zu lange der Fall war.
Danke, Christiane Mennecke-Schwarz, Direktorin des Kunsthaus Dresden. Die Pilzkulturen sind im Rahmen der Ausstellung Eine Schwalbe macht noch keinen Sommer dort zu sehen, und zwar bis zum 4. Oktober. Dankeschön.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Caroline Kuban heute mit den Kulturnachrichten.
Nachdem das neue Sicherheitsgesetz in Hongkong in Kraft getreten ist, haben offenbar mehrere öffentliche Bibliotheken Werke chinakritischer Autorinnen und Autoren entfernt. Wie die britische Zeitung The Guardian berichtet, sind bestimmte Titel nicht mehr verfügbar. Betroffen seien unter anderem Bücher des Demokratieaktivisten Joshua Wong, der Civic Party-Abgeordneten Tanya Chan und des Gründers der Hongkonger Autonomiebewegung Chin Wan. Auf Facebook erklärte Wong, das neue Sicherheitsgesetz sei im Grunde ein Instrument, mit dem die Redefreiheit eingeschränkt werden könne. Von offizieller Stelle hieß es, dass derzeit überprüft werde, ob die Inhalte der Bücher gegen die neue Regelung verstießen. Das neue Gesetz gibt den chinesischen Behörden weitreichende Vollmachten in der Sonderverwaltungszone. Nach monatelanger Schließung wegen der Corona-Pandemie öffnet der Pariser Louvre ab morgen wieder für Museumsbesucher. 70% der Museumsflächen mit rund 35.000 Werken werden dann wieder für die Öffentlichkeit zugänglich sein. Online-Reservierungen für Museumsbesuche sind bereits seit Mitte Juni möglich. Der Louvre ist das meistbesuchte Museum der Welt. Allein im vergangenen Jahr kamen fast 10 Millionen Besucher. Er war am 13. März wegen der Corona-Pandemie geschlossen worden. Sabine Wachs.
Keine langen Schlangen am Eingang, kein Massenandrang vor der Mona Lisa. Statt wie bisher 30.000 bis 40.000 Besucher pro Tag dürfen nur noch ein Bruchteil davon in den Louvre. Das Pariser Museum hat strenge Hygiene- und Abstandsmaßnahmen umgesetzt, zum Beispiel im Saal, in dem Da Vincis Mona Lisa hängt. Schon lange gibt es dort für die Besucher ein Leitsystem, ähnlich wie an Flughäfen. Jetzt wurden zusätzlich noch orangefarbene Punkte auf den Boden gemalt. Diese markieren den Abstand, mit dem sich die Besucher anstellen müssen. Im gesamten Museum gilt eine Maskenpflicht. Außerdem wurde ein Besucherparcours entwickelt, eine Art Einbahnstraße, damit sich die Besucher nicht entgegenkommen.
Der US-Rapper Kanye West hat erneut seine Absicht kundgetan, für die US-Präsidentschaft zu kandidieren. Wir müssen nun das Versprechen Amerikas erkennen, mit Gottvertrauen, einer einigenden Vision und dem Schaffen einer Zukunft, schrieb der 43-jährige Musiker auf Twitter. Zu dem Hashtag 2020 Vision erklärte West, sich für das Amt des Präsidenten zu bewerben. Ob er tatsächlich noch in diesem Herbst gegen Amtsinhaber Donald Trump ins Rennen ziehen würde, ließ West offen. Der Rapper zählte zu den frühen Unterstützern von Trump und war damit einer der wenigen Künstler, die sich an die Seite des Präsidenten stellten. Sein Tweet führte schnell zu einer Flut von Reaktionen. Du hast meine volle Unterstützung, schrieb zum Beispiel Tesla-Chef Elon Musk in einer Antwort an West. Ob West mit dieser Ankündigung wenige Monate vor den Wahlen nicht etwas spät dran sei, witzelten andere.
Seit 2013 gibt es im südfranzösischen Perpignan ein Walter-Benjamin-Zentrum für zeitgenössische Kunst. Und zwar in Erinnerung an Benjamins Aufenthalt, der von Perpignan 1940 vor den Nazis ins nahegelegene Spanien flüchtete. Jetzt ist dieses Zentrum in den Fokus französischer Intellektueller geraten, und zwar deshalb, weil der rechtsextreme Rassemblement National versucht, es für sich zu vereinnahmen. Der Präsident der Walter-Benjamin-Saint Frontiere-Gesellschaft hat seine Sympathien für den Bürgermeister von Perpignan bekundet. Dieser wiederum ist der frühere Lebensgefährte von Marine Le Pen und Vizepräsident des Rassemblement National. Der Literaturwissenschaftler Jürgen Ritte verfolgt die Diskussion um das Walter-Benjamin-Zentrum schon länger. Herr Ritte, angefangen hat die Geschichte ja bereits im März.
Angefangen hat die Geschichte im März, denn es gibt nicht nur ein Walter-Benjamin-Zentrum, sondern auch einen Walter-Benjamin-Preis, Walter-Benjamin sans frontières, also Walter-Benjamin ohne Grenzen. Und diesen Preis gibt es seit 2015 und der Präsident dieses Preises, Monsieur Bonnel, Jean-Pierre Bonnel, der hatte in einem privaten Blog seine Sympathie oder sagen wir doch zumindest sein Verständnis oder seine Nachsicht gegenüber dem rechtsradikalen Kandidaten für das Bürgermeisteramt in Perpignan zum Ausdruck gegeben. Das hat er im März getan und dieser Kandidat ist eben Louis Alliot, der ehemalige Lebensgefährtin von Marine Le Pen, also ein eindeutig rechtsradikal, rechtsextrem zu verordnender Politiker. Und diese Sympathiekundgebung, die darin bestand, dass er sagte, ja, die Fremdenfeindlichkeit ist nicht mehr Teil der DNA des Front National und auch nicht des Louis Alliot. Diese Behauptung hat die Jurymitglieder schockiert, die daraufhin allesamt zurückgetreten sind und einen neuen Walter-Benjamin-Preis ausgelobt haben. Aber da hat man nicht mit Louis Alliot gerechnet, der nun als eine seiner ersten Maßnahmen bestimmt hat, er wolle dieses brachliegende Centre Walter Benjamin, also dieses Kulturzentrum, wieder eröffnen. Mhm. Und da gibt es nun wieder Anlass zur Polemik in der französischen Presse und unter den französischen Intellektuellen, auch bei französischen Germanisten.
Nochmal eine kurze Nachfrage. Warum interessiert sich denn ein Rassemblement National für ein Walter-Benjamin-Zentrum? Also von den Rechtsextremen kennen wir ja eher, dass sie versuchen, Kulturzentren und Institutionen zu schließen, zu kappen, als dass sie etwas wieder neu eröffnen.
Ja, das ist gerade das Kuriosum an diesem Falle. Wenn man jetzt Louis Alliot fragt, dann sagt er ja natürlich, Walter Benjamin, ein großer europäischer Intellektueller, der für die Freiheit des Geistes stand und so weiter. Gerade diesen Diskurs aber misstrauen die französischen Intellektuellen, unter anderem Patrick Boucheron, einer der prominentesten Historiker Frankreichs, Professor am Collège de France, indem sie eben sagen, was der Front National doch tut, was das Rassemblement National doch tut, das ist ein Bemühen um Respektabilität. Darum geht es Marine Le Pen seit einiger Zeit. Man will diesen rechtsradikalen, antisemitischen, fremdenfeindlichen Mief loswerden. Und da ist eine Figur wie Walter Benjamin, die sich jetzt natürlich nicht mehr wehren kann, weil sie seit 1940 begraben liegt in Portbou, eine willkommene Gestalt, ein Ausländer und auch dazu noch ein jüdischer Intellektueller. Also es ist der Versuch, um Respektabilität zu gewinnen und sich damit salonfähig zu machen.
Und was hat der Rassemblement National jetzt mit diesem Zentrum vor? Also ich habe verstanden, man bemüht sich, diesen Namen zu vereinnahmen, sich reinzuwaschen damit. Aber was bedeutet so ein Zugriff auf ein Zentrum, so eine Kooperation möglicherweise mit einem Präsidenten, der Sympathisant der Partei ist?
Das Gebäude steht ja, es ist ein städtisches Gebäude, ein kommunales Gebäude. Und Louis Alliot hat nun vor, daraus ein Dokumentationszentrum zu machen, in dem jüdische Flüchtlingsschicksale dokumentiert werden. Das war ja gerade eines, das Walter Benjamin selbst ereilt hat, der zwar den Weg über die Pyrenäen geschafft hat, aber in Portbou angekommen, auf der spanischen Seite, sich trotzdem umbrachte, weil er sich von dem Fluchthelfer verraten fühlte. Er will also ein solches Dokumentationszentrum über Flucht und Vertreibung einrichten. Das andere betrifft die spanischen Republikaner, die im Kampf gegen Franco, also genau gegen einen Diktator vom Geschmack des Parteigründers Jean-Marie Le Pen, gekämpft haben und geflohen sind nach Frankreich ab 1936 und auch die Pyrenäenroute wählten und auch über Perpignan kam. Und es soll auch der Sinti und Roma gedacht werden. Also alles das, was nach außen hin höchst respektabel ist und was man sich ja wünscht, wenn an diese Schicksale erinnert wird. Nur, dass es dieser Herr nun tut, das ruft französische Intellektuelle auf den Plan, die daraufhin in dieser Woche in Le Monde einen offenen Brief publiziert haben. Und da waren einige prominente Namen darunter.
Ist denn jetzt daraus eine richtige Debatte entstanden?
Also wir sind am Anfang dessen, was eine Debatte werden kann, eine Polemik werden kann. Es schlägt schon hohe Wellen, weil auch in Kreisen der französischen Germanistik, in Kreisen der französischen Philosophie und Geschichtswissenschaft, das doch eine sehr schockierende Ankündigung war von Louis Alliot. Walter Benjamin, das darf man nicht vergessen, hat ja lange Jahre im Pariser Exil gelebt und ist aus Paris dann vor den Nazis geflohen. Walter Benjamin ist eine Figur, die in ganz eminenter Weise sich mit französischer Geschichte, mit französischer Literatur befasst hat. Das Passagen Werk ist ein Werk über Paris und die Archäologie der Moderne, wie er es genannt hat. Er hat lange Jahre in der Bibliothèque Nationale gearbeitet und es erscheint in Frankreich sukzessive eine sehr große kritische Walter-Benjamin-Ausgabe nach dem Vorbild der deutschen Ausgabe. Also er ist eine Figur, die in Frankreich doch sehr viel zählt und in der französischen Geisteswissenschaft eine Referenz ist. Deswegen wird das noch einige Wellen schlagen.
Jürgen Ritte über den Streit um das Walter-Benjamin-Zentrum in Perpignan. Vielen Dank.
Bitte sehr.
Afghanistan ist durch den Krieg in Syrien und die Migrationsbewegungen aus unserem Blickfeld geraten. Schlagzeilen gibt es natürlich nach wie vor bei größeren Attentaten, aber das war's dann auch. Morgen Montag läuft ein Dokumentarfilm in der ARD, gedreht von den Filmemachern Lucio Molica, Marcel Mettelsiefen und Maite Carrasco. 40 Jahre Krieg in Afghanistan aus der Perspektive derer, die am meisten unter ihm leiden. Das sind die Frauen Afghanistans. Der Film heißt Afghanistan, unser verwundetes Land. Unsere Filmkritikerin Anke Liewiger hat ihn bereits gesehen. Was ist denn das Besondere an diesem Film?
Ja, es ist schon diese Perspektive dieser sechs Frauen, die zu Wort kommen. Und am Anfang hört man sie schwärmen über die Schönheit ihrer Heimat. Und dazu sieht man eindrückliche Landschaftsaufnahmen. Und dann erinnern sich diese Frauen an ihre Jugend Ende der 60er Jahre, Anfang der 70er Jahre, wo sie Feministinnen waren, ohne dass sie den Begriff überhaupt gekannt haben. Dann geht es um die Stimmung in Kabul, wo überall Jazz zu hören waren. Ja, und es sind, wie gesagt, sechs Frauen, die zu Wort kommen, und es fließt in ihren Ausführungen auch immer wieder ein, dass sie schon aus privilegierteren Schichten kommen. Es sind Akademikerinnen, eine von ihnen war Miss Afghanistan 1972, eine andere die Tochter des letzten kommunistischen Präsidenten. Mit dabei ist auch die aktuelle Staatsministerin für Menschenrechte in Afghanistan. Ja, und der Film arbeitet jetzt chronologisch, also die Fakten werden dann noch einmal von einer Sprecherin zusammengefasst. Und es ist doch sehr lebendiger Geschichtsunterricht. Und das hängt einfach mit diesen Erinnerungen dieser Frauen zusammen. Wenn eine dann erzählt, dass ihr Ehemann während des kommunistischen Regimes einfach abgeholt wurde, verschwunden ist, dass sie ihn nie wieder gesehen hat. Oder wenn Shukra Biraksai, die im afghanischen Abgeordnetenhaus von 2005 bis 2014 tätig war, sich daran erinnert, wie sie zum ersten Mal einen Gotteskrieger gesehen hat. Das war ein unbekanntes Wesen für sie.
Ich erinnere mich, wie ich zum ersten Mal einen Mujahedin sah. Es war ein Albtraum. Ein Mann mit sehr langen Haaren, in denen Projektile steckten. Sehr schmutzige Kleidung, schmutzige Hände mit langen Nägeln. Statt einer Kalaschnikow trug er vier, zwei auf jeder Seite.
Ja, und es sind diese Beschreibungen, die die Geschichte unter den verschiedenen Machtinhabern Afghanistans nochmal veranschaulichen und vergegenwärtigen. Und man spürt eben auch, das ist eine Geschichte, die noch lange nicht abgeschlossen ist, die auf diesen Schultern dieser Frauen liegt und sitzt.
Und sieht man vor allem Talking Heads oder mit welchem Bildmaterial arbeiten die Regisseure? Man hat ja eben auch die Atmo gehört, so Kriegsatmo, ne?
Ja, es wird immer wieder Musik drunter gelegt. Das ist die Frage, ob es das wirklich gebraucht hätte. Und Talking Heads, das klingt ja immer so ein bisschen langweilig. Aber wenn diese Frauen reden, das ist schon sehr bildhaft. Aber ansonsten arbeitet der Film eben sehr mit Archivmaterial, mit Nachrichten, Bilder. Also man sieht Reporter aus den 1990er Jahren noch eben in die Kamera sprechen. Aber durch dieses Archivmaterial bekommt man schon auch einen Eindruck. Also in den 60er Jahren sieht man Frauen noch auf hochhackigen Schuhen tanzen und dann wenig später eben mit der Burka. Aber es ist anonymes Archivmaterial, das muss man sagen, aber durch die Erzählungen der Frauen ist es doch was anderes als eine Bebilderung von Fakten. Aber dieses Verfahren kommt dann doch manchmal an seine Grenzen. Eine der Frauen erzählt, wie sie unter den Taliban ihre Zwillinge bei der Geburt im Krankenhaus verloren hat. Und statt dass die Kamera einfach noch vielleicht bei ihr verweilt, sieht man dann einfach Fotografien von anderen verletzten Kindern. Und das dann doch relativ ausführlich, und das lenkt vielleicht dann doch ein bisschen sehr von diesem persönlichen Schmerz dieser Frau ab.
Hat sich denn Ihr Blick auf das Land mit diesem Film jetzt nochmal verändert?
Ja, auf alle Fälle, weil ich das Land, die Geschichte ja noch einmal durch den Widerstand dieser Frauen kennengelernt habe und auch weiß, das sagen sie auch am Ende, die Taliban werden wieder mächtiger, aber wir lassen uns unsere Stimme nicht verbieten. Und diese Frauen sind auch sehr reflektiert, also sie sehen auch zum Beispiel, dass eines der größten Probleme in ihrem Land einfach die Klassenunterschiede sind.
Verstehen Sie mich nicht falsch. Ich habe studiert und bin Ärztin geworden. Nach den Taliban war das meine glücklichste Zeit. Ich bekam mein Medizindiplom. Die einzige Kritik, die ich habe, betrifft die Wirtschaft. Sie gaben Geld aus, ohne einen Plan zu haben.
Ja, und die Korruption wird dann natürlich auch angeschnitten. 2020 sind die US-Soldaten abgezogen. Aber was diesen Frauen, diesen sechs Frauen allen gemein ist, sie lassen sich die Liebe zu ihrem Land nicht nehmen.
I have a dream.
Ich habe einen Traum.
To have my country.
Ich möchte mein Land zurück.
Would you think
Finden Sie das übertrieben? Ist das zu viel?
Afghanische Frauen sprechen über ihr Land, das seit 40 Jahren im Krieg ist, morgen ab 23.35 Uhr zu sehen in der ARD-Dokumentation Afghanistan, das verwundete Land. Vielen Dank an Anke Lewicke.
Gerne.
So, jetzt hatten wir hier bei Fazit neben Afghanistan Pilze, den Broadway, Walter Benjamin und die Polizei. Und jetzt kommt noch die Mathematik. Unser Pressebeschauer Gregor Sander ist, glaube ich, eher der Literatur zugetan als dem Rechnen. Aber ist bei seinem Blick in die Feuilletons von morgen dann doch irgendwie an Mathe hängen geblieben?
Wer die Mathematik für eine trockene Wissenschaft hält, sollte vielleicht das Buch Null, Unendlich und die wilde 13, die wichtigsten Zahlen und ihre Geschichte, des emeritierten Professors für diskrete Mathematik und Geometrie Albrecht Beutelspacher lesen. Diese Schlussfolgerung lässt das Interview von Wieland Freund in der Tageszeitung Die Welt zu, in dem der Wissenschaftler sein Werk so erklärt. Schließlich lernt man in dem Buch subkutan ja auch ein bisschen Mathematik. Die Mathematiker erfahren ein bisschen was über Kulturgeschichte und die anderen lernen ein bisschen Mathematik, ohne dass es wehtut. Mathe subkutan lernen, ohne dass es wehtut. Das ist natürlich der Traum eines jeden Abiturienten mit Leistungskurs Kunst und Sprachen, also späteren Feuilletonlesern. Daher gehen wir hier mal ein bisschen ins Detail. Das eigentliche Rechnen fängt aber mit der 3 an, fragt Wieland Freund, ohne dass man das verstehen muss. Dafür ist die Antwort umso klarer. Pythagoras würde sagen, sogar die Zahlen fangen eigentlich mit der 3 an, obwohl wir heute auch die 1, die 2 und die 0 zu den Zahlen zählen. Denn die 3 ist die erste Zahl, die gewissermaßen ein Ganzes darstellt. Man kann das am Dreiklang sehen, drei Töne, die perfekt harmonieren. Na also, geht doch. Und wer sich hier im Nachhinein bei einer glatten 1 im Angstfach wähnt, versteht auch das Folgende. 5 Finger, 5 Zehen, die 10 Finger beider Hände. Dass wir im Dezimalsystem rechnen, hat ganz bestimmt entscheidend damit zu tun, dass wir 10 Finger haben. Sonst hätten wir auch ein anderes Stellenwertsystem nehmen können, zur Basis 12 etwa oder zur Basis 60. Leider ist nicht das ganze Leben so eine klare Sache wie die Mathematik. Das lernen wir am folgenden Beispiel in der Süddeutschen Zeitung. Jetzt hat sich das Gesundheitsministerium die Aha-Formel gegen Corona ausgedacht. Sie wird großzügig im öffentlichen Raum plakatiert und soll uns zu Recht 3 Privatmaßnahmen gegen die Pandemie eintrichtern. Soweit sind sich Gesundheitsminister und SZ-Kritiker noch einig, aber im Detail wird es lustig. Das erste A steht für Abstand, H bedeutet Hygiene und das letzte A meint, genau, die Alltagsmaske. Das ergibt natürlich diese schöne Vorschulmerkformel AHA, aber ist inhaltlich doch etwas sehr herbeigewünscht oder wie es Gerhard Matzig formuliert, Alltagsmaske, genau, nur was tragen wir jetzt am Sonntag? Aber zumindest hat er einen Gegenvorschlag parat. Wäre die HHH-Formel am Ende nicht doch besser gewesen? Haltet Abstand, haltet Abstand, haltet Abstand. Mit diesem nötigen Abstand werden viele Deutsche ihren Sommerurlaub in der Heimat verbringen, was Paul Ingendey in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung zu folgender Überschrift verleitet: Schlimme Tage in Scharbeutz. Ob das tatsächlich schlimmer wird als marode Wochen auf Mallorca oder normales Zelten in der Normandie, weiß man natürlich erst hinterher. All den hier gebliebenen empfiehlt der FAZ-Autor als Reiselektüre Heinrich Heine, weil der schon vor 200 Jahren so viele schöne Sätze über Deutschland als Reiseland schrieb, wie diesen hier. Es sind wahrlich mehrere Flaschen Poesie dazu nötig, wenn man in Berlin etwas anderes sehen will als tote Häuser und Berliner. Etwas mehr Poesie, Mut und Witz möchten wir noch Hengame Jacobi Farah von der Taz zurückwünschen. Nachdem sie für ihre Polizei auf den Müllplatz-Kolumne schwer gescholten wurde, schreibt sie in der aktuellen Taz eine Kolumne über eine amerikanische Schlappensorte. Einen wirklich angemessenen Anlass, um Crocs zu tragen, gibt es nicht, wenn wir ehrlich sind. Also schließe ich daraus, dass jeder Raum ein geeigneter ist, um mit Crocs an den Füßen einen Auftritt hinzulegen. An so viel Harmlosigkeit wollen wir nörgeligen Feuilletonleser uns natürlich auch wieder nicht gewöhnen und schließen daher mit dieser Überschrift aus der SZ als Schreibauftrag. Genieß dein Leben, versau es und tanze.
Das war die Kulturpresseschau von Gregor Sander und das war Fazit, die Kultur vom Tage mit Marietta Schwarz. Gibt's natürlich auch als Podcast 365 Mal im Jahr. Danke fürs Zuhören und eine gute Nacht.